Deutschlandfunk.
6.30 Uhr, die Nachrichten. Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg mit einem knappen Vorsprung vor der CDU gewonnen. Die Partei mit ihrem Spitzenkandidaten Özdemir kam nach Angaben der Wahlleitung auf 30,2% der Stimmen. Im Vergleich zur vergangenen Wahl ist das ein Rückgang um gut 2 Punkte. Auf die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Hagel entfielen 29,7%, ein Plus von fast 6 Punkten. Die AfD wird drittstärkste Kraft und konnte ihr Ergebnis mit 18,8% nahezu verdoppeln. Die SPD dagegen halbiert ihren Stimmenanteil und kommt nur noch auf 5,5%. Die FDP verliert 6 Punkte und scheidet mit 4,4% aus dem Landtag aus, während die Linke mit ebenfalls 4,4% einen Einzug verpasst. Auf die sonstigen Parteien entfallen rund 7%. In Baden-Württemberg waren rund 7,7 Millionen Menschen berechtigt, ihre Stimme abzugeben. Unter ihnen waren erstmals auch 16- und 17-Jährige. Die Wahlbeteiligung stieg um gut 6 Punkte auf rund 70%. Die Spitzengremien der Bundesparteien beraten heute in Berlin über den Ausgang der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Bei den Grünen von Wahlsieger Özdemir tagt heute früh zunächst ein Parteirat. Die Bundesko-Vorsitzende Brandner bezeichnete das Ergebnis ihrer Partei bereits am Abend als sensationell. Kanzleramtsminister Frei von der CDU sagte, man habe sich natürlich mehr gewünscht. Dass die Christdemokraten nicht zur stärksten Kraft aufgestiegen seien, habe nicht an der Bundespolitik gelegen. SPD-Chef Klingbeil sprach von einem bitteren Abend für die Sozialdemokraten. Die AfD-Co-Vorsitzende Weidel sieht ihre Partei als Wahlsiegerin. Linken-Chef Van Aken betonte, so stark sei seine Partei in Baden-Württemberg noch nie gewesen. Der FDP-Vorsitzende Dürr nannte das Ergebnis für die Freien Demokraten enttäuschend. Der Iran hat erneut das Königreich Bahrain am Persischen Golf angegriffen. Augenzeugen zufolge stiegen über einer staatlichen Ölraffinerie in der Stadt Awali Rauchwolken auf. Zuvor hatte die Regierung von mindestens 30 Verletzten auf der bahrainischen Insel Sitra berichtet. Mehrere Wohnhäuser seien dort beschädigt worden. In der Nacht hatten Israel und der Iran ihren gegenseitigen Beschuss fortgesetzt. Die israelische Armee teilte mit, sie habe eine neue Welle an Attacken gegen Infrastruktur der iranischen Führung im Zentrum des Landes begonnen. Zudem wurde Entwarnung für die eigene Bevölkerung gegeben, nachdem es in weiten Teilen von Zentral- und Nordisrael Raketenalarm gegeben hatte, darunter auch in den Städten Tel Aviv und Haifa. Laut Polizei gingen an mindestens 2 Orten Trümmerteile von Abwehrraketen nieder. Iranische Staatsmedien hatten zuvor über eine weitere Welle von Raketen berichtet, die Richtung Israel abgefeuert worden seien. Im Iran ist der Sohn des getöteten Ayatollah Khamenei, Mojtaba Khamenei, zum neuen geistlichen Führer bestimmt worden. Das gab der sogenannte Expertenrat im Staatsfernsehen bekannt, der sich aus 88 Geistlichen zusammensetzt. Die Revolutionsgarden erklärten ihm bereits die Treue. Der geistliche Führer hat das letzte Wort in allen Staatsangelegenheiten, von politischen und militärischen Belangen bis hin zu gesellschaftlichen Fragen. US-Präsident Trump hatte gestern seine Forderung bekräftigt, sein Land wolle bei der Auswahl ein Mitspracherecht haben. Der Iran hatte die Forderung zurückgewiesen. Ayatollah Khamenei war zu Beginn des Krieges bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden. Der Ölpreis ist auf den höchsten Stand seit Juli 2022 gestiegen. Die in Europa maßgebliche Nordseesorte Brent wurde zeitweise über der Marke von 111 US-Dollar je Fass gehandelt. Das sind 159 Liter. Am Freitag hatte der Ölpreis noch bei gut 90 Dollar gelegen. Damit beläuft sich der Anstieg seit Beginn des Iran-Kriegs vor gut einer Woche auf inzwischen rund 50%. Seither steigen auch die Kraftstoffpreise an den deutschen Tankstellen. Derzeit passieren aus Sorge vor Attacken des Irans kaum noch Schiffe die Straße von Hormus. Die Meerenge ist ein wichtiger Seeweg für Öl- und Gastransporte. Das Wetter. Meist heiter. Am Nachmittag im Südwesten Quellwolken und vor allem in den Mittelgebirgen vereinzelte Schauer sowie kurze Gewitter möglich. Erwärmung auf 15 bis 19, an der See um 10 Grad. Morgen nach Auflösung lokaler Nebelfelder wolkig mit Aufheiterungen, im Nordwesten teils länger neblig, im Westen und Süden einzelne Schauer, 10 bis 19 Grad. Das waren die Nachrichten.
Sie hören die Morgenandacht von Ulrike Greim von der Evangelischen Kirche.
Was ist das eigentlich für ein Moment, in dem einem klar wird, dass man die Macht übernimmt? Ich erinnere mich an eine Wahl. Die Stimmung ist aufgeheizt. Ich weiß noch, wie die Vorsitzende das Ergebnis bekannt gibt, die Zahlen dazu, die Namen. Und gewählt wurde der Falsche. Mir stockt der Atem. Ich denke, das kann nicht wahr sein. Ich muss mich verhört haben. Aber dann fragt sie den Kandidaten, nehmen Sie die Wahl an? Und ich sehe, wie er sich aus dem Stuhl mühsam hochschraubt und halb nuschelnd sagt, ich nehme die Wahl an. Und ich denke, das glaubt er sich doch selbst nicht. Er hat hoch gepokert, er wollte den Coup, er hat ihn gelandet, bis genau zu dieser Sekunde. Und war es Einbildung oder real? Ich meine zu sehen, wie er in diesem Moment realisiert, ich muss dieses Amt jetzt auch ausfüllen. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Er muss jetzt liefern. Von nun an reichen markige Sprüche nicht mehr aus. Man kann auf seinem Gesicht lesen, wie ihn diese Situation überfordert. Plötzlich Verantwortung. Es gab schon ganz andere, die damit beschäftigt waren, Macht zu realisieren und bei denen das keine Euphorie ausgelöst hat, sondern gehörigen Respekt. Sie haben versucht, ihren Weg zu finden, wie sie mit alledem, was jetzt kommt, umgehen. Einige haben schon vorher investiert, um zu lernen, sich vorzubereiten, handwerklich und mental. Und einige haben neben der irdischen Macht auch die himmlische befragt. Ein Beispiel, der weise König Salomo. Er hat Gottes Rat gesucht. Er hat den Riten gemäß Opfer gebracht. Da erscheint ihm Gott in der Nacht im Traum und fragt ihn, was brauchst du? Sag mir, was ich dir geben soll. Salomo sagt, ich weiß weder ein noch aus. Das hier ist eine Nummer zu groß für mich. Ich bin noch zu unerfahren. Gib mir bitte die Fähigkeit, alles mitzubekommen, was wichtig ist. Schenke mir ein hörendes Herz, damit ich unterscheiden kann, was gut ist und was böse. Gott lässt sich bitten. Er schenkt Salomo Weisheit. Der weise König Salomo wird ein legendär guter König und in die Geschichte eingehen. Die Leute werden von weit kommen, damit er ihren Streit klug beilegt. Ein hörendes Herz. Alle Ämter brauchen das. Könige brauchen es genauso wie Bürgermeisterinnen, Landesministerinnen wie Präsidenten. Nicht auszudenken, wie das wohl wäre, wenn alle Mächtigen um ein hörendes Herz bitten. Was für ein neuer Wind. Wenn Menschen mit Macht anders umgehen, dann muss ihr Umfeld das auch neu lernen. Das ist wie barfuß gehen, man weiß nicht, was kommt, man geht behutsam, sicher auch langsam. Schlagzeilen werden nicht flott produziert, sondern gut durchdacht. Es geht nicht mehr darum, nur für den Moment gut dazustehen. Es geht um die lange Sicht, um die Enkel und was es für sie bedeutet und um alle, die es schwerer haben, gerade um die Leisen. Das wäre ein Paradigmenwechsel, auch in der aufmerksamkeitsheischenden Social-Media-Welt. Das werden dann längere Videos, die von den Algorithmen abgestraft werden, na und. Das werden dann abwägendere Statements. Lange Anhörungsphasen in den Ausschüssen. Aber eben ein guter, neuer Wind. Behutsam denen gegenüber, für die man Verantwortung hat. Aufmerksam für das Wesentliche, hinhörend, nicht alles schon wissend. Geht Politik auch so? Ja, mancherorts können wir das sehen. Darf sich das durchsetzen? Ja, bitte. Wird sich das durchsetzen? Ich hoffe darauf. Die mit den dröhnenden Stiefeln werden bald ausgedient haben, weil sie nicht die Antworten mitbekommen, die schon in der Luft liegen. Schenke mir Gott ein hörendes Herz. Das Gebet für alle, die ein Amt antreten. Und überhaupt für uns alle, weil es die Welt verändern wird.
Sie hörten die Morgenandacht, das sprach Ulrike Greim aus Erfurt, eine Sendung der Evangelischen Kirche.
Inzwischen ist es amtlich, das vorläufige Ergebnis steht. Die Grünen gehen mit ihrem Spitzenkandidaten Cem Özdemir als Sieger aus dieser Wahl hervor. CDU-Mann Manuel Hagel hat seine Niederlage noch in der Nacht eingeräumt und sieht den Auftrag zur Regierungsbildung bei den Grünen. Und wenn das gelingt, wäre Özdemir der erste Ministerpräsident mit türkischen Wurzeln. Sandra Schulz mit den Zahlen und Einordnungen vom Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP.
Am Ende war es nur etwa ein halber Prozentpunkt, der Grüne und CDU getrennt hat. Nach einer ungewöhnlichen Aufholjagd im Wahlkampf werden die Grünen mit gut 30% extrem knapp stärkste Kraft. Mit Cem Özdemir können sie jetzt auch den nächsten Ministerpräsidenten stellen. Nach einer Wahl, die laut der Analyse von Roberto Heinrich, Meinungsforscher bei Infratest DIMAP, maßgeblich von Özdemirs starker persönlicher Profilierung geprägt war, in der die Grünen zum Ende des Wahlkampfes aber auch davon profitiert haben, dass sich zwischen ihnen und der Union so ein enges Rennen abgezeichnet hat.
Es hat dazu beigetragen, dass die Grünen noch eine ganze Reihe von Unterstützungsvoten erhalten haben, aus beispielsweise dem SPD-Wählerlager, aus dem Wählerlager der Linken.
Mehr Informationen in unserer Nachrichten-App und in der Deutschlandfunk-App.